Genau, und da waren wir einfach viel unterwegs, auch mit dem Fahrrad. Und wir hatten immer schon so unsere kleinen Ideen, die wir auch schon immer so durchdacht haben. Und uns war klar, wir wollen ein Produkt machen. Und dann sind wir irgendwie, waren auch mit dem Fahrrad unterwegs und mit dem Rucksack. Da sind da viel gewandert, dachten so, wäre doch geil, wenn es beides gibt. Haben wir geguckt, was es schon gibt. Das, was es gab, war scheiße. Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, das können wir besser. Sind zurückgekommen aus Neuseeland und haben halt angefangen zu nehmen.
Lernt man auch irgendwie, dass Preise, also der Preis muss sich nur gerechtfertigt anfühlen. Und irgendwann rechtfertigen Kunden und Kundinnen sich den Preis selber. Wenn das Produkt einfach attraktiv genug ist, dann sind viele auch bereit, einen, ja, also bei uns ist es jetzt nicht überdimensioniert, aber zum Beispiel bei diesem Apple-Produkt einen überdimensionierten Preis zu zahlen, wo man auch sicher weiß bei Apple, dass der nicht notwendig wäre. Aber die Marke ist halt so aufgeladen mit so viel Wert und so viel Versprechen, dass man sagt, ja, dann selbst wenn ein Apple-Handy doppelte kostet wie ein Samsung, was gleich gut ist, kaufe ich mir das, weil irgendwie ja, ich doch die iCloud habe und Apple halt zu meinem Image passt, was ich von mir selber habe. Also viel ist halt bei Preis und Preisrechtfertigung ist immer viel Marketing dabei. Ja.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Macher in Podcast. Wir sind heute mit zwei wunderbaren Machern hier, nämlich einmal der Karl und Leander von Ottinger. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr heute hier seid.
Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Natürlich. Ich erkläre euch erstmal ein bisschen, was sie denn gemacht haben. Also mit 15 haben sie während ihres Auslandsjahres in Neuseeland gemerkt, okay, Fahrradtaschen sind geil, aber im Prinzip, sobald man die abnimmt und dann absteigt, wird das Ganze zu einem Problem und haben sich dann dazu entschieden, okay, wir starten jetzt und fangen an, im Prinzip unsere eigenen Sachen zu nähen. Gesagt, getan, dann in 2019 mit der Nähmaschine von Karls Oma angefangen, selber die Sachen zu nähen. Und damit würde ich auch direkt gerne reinstarten. Wie war denn eigentlich der erste Prototyp? Wie sah der erste Prototyp aus? Wenn wir jetzt auf eure Website gehen, dann sieht man da den Ottinger Flip, euer Flaggschiff im Prinzip, der auch wirklich sehr, sehr cool ist und in 7 Sekunden von einer Fahrradtasche dann umgewandelt werden kann. Aber wie sahen denn die ersten Prototypen aus? Womit seid ihr gestartet?
Die sahen nicht gut aus, auf jeden Fall schon mal vorweg. Wir haben an dem ersten Prototypen, glaube ich, 2 oder 2,5 Monate rumgenäht. Der hat nicht richtig funktioniert. Und dann haben wir halt immer weitere Prototypen gemacht, bis sie irgendwann funktioniert haben. Genau.
Ja, aber wir haben uns das halt kontinuierlich weiter beigebracht. Das sah halt ganz am Anfang sehr, sehr rudimentär aus. Aber ja, wir hatten viel Zeit.
So ein bisschen durch die Story reingeht, dann habt ihr so 1,5 Jahre gebraucht, bis ihr zu dem Punkt gekommen seid, okay, jetzt sind wir bei einem Fashion Piece, was man im Prinzip an die Welt rausgeben kann, was so cool aussieht, dass ihr auch mit eurem Namen dahinter stehen könnt. Was war denn da der Prozess? Also ihr habt dann die ersten Prototypen designt, war das okay, der erste Prototyp Design zu Freunden und Familie gegangen und dann geschaut, okay, wie findet ihr das? Oder war das erstmal für euch alleine, okay, sieht doch nicht so cool aus,
ja, nochmal. Wie viele Zwischenschritte gab es da? So dieser ganze Prozess Idee hin bis zum ersten Stofffetzen, den ihr irgendwie versucht habt zusammenzunähen, bis zum Rucksack, den wir jetzt heute haben. Wie viele Schritte gab es da?
Also genau, es war ein sehr, sehr langer Prozess. Also wir kamen aus Neuseeland zurück, das war anfangs 2019. Und dann hatten wir erstmal eine Skizze, sind dann zum Nähladen gegangen, haben Sachen gekauft und irgendwie nach 2 Monaten war der erste Prototyp halbwegs fertig, aber wir haben schon auf der Hälfte gemerkt, das muss alles anders. Und haben dann direkt angefangen mit dem nächsten. Also die ersten paar haben wir wirklich direkt, also es war offensichtlich, was falsch war oder was nicht gestimmt hat. Und das haben wir dann immer weiter verbessert. Und nach so 1,5 Jahren genau hatten wir einen Prototypen, wo wir sagen konnten, ja, damit können wir jetzt auf eine Produktion zugehen. Aber wir hatten natürlich damals gar keine Kontakte zu Produktionen. Und deshalb, haben wir ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht, haben wir einfach gedacht, ja, keine Ahnung, dann schreiben wir einfach alle großen Rucksackmarken an. haben allen geschrieben. Es war ein bisschen blödes Timing, weil es war Anfang von Corona. Also die hatten alle andere Probleme, aber Deute hat uns dann irgendwann geantwortet und da waren wir sehr, sehr glücklich, dass die uns dann helfen wollten. Ja, und ja,
ich glaube, es hat uns kein einziger geantwortet und wenn, haben wir, glaube ich, nur 2 Absagen oder so bekommen. Und Deute hat sich dann, glaube ich, auch erst 2 oder 3 Monate später auf unsere Mail geantwortet. Also da haben wir uns mega gefreut. Und dann hat Deute uns halt geholfen, die Tasche halt zu Serienreife zu bringen. Das heißt, dass man die wirklich produzieren kann und dass sie auch nicht irgendwie nach 2 Monaten beim Kunden auseinanderfällt. Und das waren dann so die letzten Steps, aber das hat dann auch nochmal bis zum letztendlichen Produkt über ein Jahr gedauert. Über ein Jahr mit Prototypen hin und her schicken.
Ja. Also die ersten Taschen wurden dann irgendwie 3 Jahre nach der Idee ausgeliefert.
War denn schon der Punkt, wo das Crowdfunding kam? Oder
genau.
Gab es dann im Prinzip noch ein paar Schritte davor mit irgendwie eigener Website und so weiter?
Genau, also das Crowdfunding kam, sobald wir, also wir hatten dann den finalen Prototypen von Deuter, das finale Fotomuster in den Farben, die wir dann auch hatten. Und dann haben wir direkt das Crowdfunding gemacht, haben versucht, auf uns aufmerksam zu machen. Und das war sehr, sehr erfolgreich für uns damals. Und damit hatten wir dann einfach genug Geld, um eine Bestellung bei Deuter aufzugeben und die Taschen produzieren zu lassen.
Du sagst jetzt, das war ein mega erfolgreiches Crowdfunding. So, wie kann ich mir das vorstellen? Wie habt ihr Leute dazu gebracht, da irgendwie zu investieren oder zu kaufen?
Also die Leute konnten ja die Tasche einfach vorbestellen und mussten halt ein halbes Jahr warten. Und dafür haben wir einen kleinen Discount gegeben. Aber das, was bei uns am meisten geholfen hat, wir haben einfach ganz, ganz viele Pressemitteilungen an wirklich jede kleine Zeitung, die man so irgendwie im Internet gefunden hat, an die Mails rausgeschickt und so ein bisschen unsere Geschichte erzählt, dass wir aus der Schule raus gegründet haben. Und das hat echt gut funktioniert. Also wir hatten dann in der Welt und in der FAZ einen Artikel und dadurch sind so viele Leute auf uns aufmerksam geworden. Wir waren irgendwie auf Fahrradmessen, sind da rumgelaufen und haben unsere Flyer verteilt und gesagt, komm, guck dir doch mal das Video an, unsere Tasche da vorgestellt. Genau.
Ja. Wie viel Geld habt ihr eingesammelt dann?
Es waren dann im Endeffekt 60.000 Euro, die wir dann in anderthalb Monaten eingesammelt haben. Und das Coole als junger Gründer oder Gründerin ist halt, dass man irgendwie relativ schnell in die Presse reinkommt, weil es immer eine Story ist, wenn man ein Unternehmen gründet in so einem jungen Alter. Und was bei uns auch super funktioniert hat, war so Lokalpresse. Also wir kommen aus Aachen und ja, keine Ahnung, dieser Lokalpatriotismus ist einfach sehr, sehr groß. Und das hat deutlich besser funktioniert als ein Artikel in der Welt, ein Artikel in unserer lokalen Zeitung.
Ja. Magst du vielleicht nochmal ganz kurz so einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist eigentlich Crowdfunding? So, ja. Also vielleicht auch in eurem Beispiel nochmal, wie genau funktioniert das, wann brauche ich das?
Also genau, Crowdfunding macht man typischerweise um, es gibt mehrere Funktionen vom Crowdfunding. Einmal sozusagen Vorfinanzierung der Ware. Du verkaufst Kundinnen und Kunden schon dein Produkt und die erhalten das dann meistens Monate oder manchmal sogar Jahre später erst. Also finanzieren die sozusagen teilweise die Forschung, aber auch, also die Entwicklung und aber auch die Bestellung vor, kriegen dafür, wie Karl gesagt hat, einen kleinen Discount auf das Produkt und unterstützen dich sozusagen. Also das die meiste Motivation der Leute ist einfach, junge Gründerinnen und Gründer zu unterstützen. Deshalb machen die Leute das. Genau, und man kann es natürlich auch machen, um Produkte zu testen. Also wird mein Produkt überhaupt am Markt gebraucht? Also schon in einer relativ frühen Phase das machen. Oder manche nutzen das auch wirklich, um auf sich aufmerksam zu machen. Also die kreieren Monate vorher schon Hype, geben da sehr, sehr viel Budget drauf aus, um dann in den ersten paar Minuten ihr Crowdfunding-Ziel schon zu erreichen und dann sozusagen damit auch nochmal eine Presse zu eröffnen, dass man sagt, ja, wir haben in 30 Minuten unser Ziel erreicht und so weiter. Also es gibt verschiedene Funktionen.
Du hast eben gerade Pressemitteilung schon angesprochen oder ihr habt das eben gerade auch angesprochen. Was muss denn so eine klassische Pressemitteilung rein? Also es wird ja sehr, sehr oft gesagt, dass junge Menschen Pressemitteilungen machen sollen und wenn man dann schaut, was muss in eine Pressemitteilung rein, dann weiß man erstens nicht, okay, an was muss es geschickt werden, also an wen muss es geschickt werden, was muss da drin stehen und wie kommt man denn jetzt am Ende wirklich in die Zeitung, ohne jetzt Leute irgendwie auf LinkedIn zu belästigen?
Ja, also eine Pressemitteilung ist im Grunde genommen einfach nur ein Artikel. Und man muss auch sagen, viele Redakteure sind einfach faul und drucken die 1:1 ab. Das heißt, man schreibt einen Titel, man schreibt darunter einen Untertitel irgendwie und dann schreibt man den Artikel, also man schreibt den so über sich selbst, als wäre man Journalist, schickt's raus und macht irgendwie dann in die E-Mail in irgendwie einen catchy Betreff, irgendwie Revolution im Fahrradmarkt oder sowas, glaube ich, bei uns oder so. Und dann schickt man es raus und hofft, dass was zurückkommt. Und bei den großen Zeitungen kann man dann nochmal anrufen, wo man unbedingt rein will. Genau.
Ja. Ich glaube, was bei Pressemitteilungen auch ganz gut hilft, ist, wenn man sich mega in die Lage von einem Journalisten hineinversetzt. So, was ist hier die Story so? Und am besten den Artikel schon auch als Story schreiben.
Ja,
die jungen Gründer habt ihr wahrscheinlich
dann gespielt. Genau, es soll, es muss auf jeden Fall, also es darf auf jeden Fall keine Werbung sein. Also du sagst nicht, ja, hier, das ist die geile Funktion und die Tasche hat noch das und das. Sondern bei uns war es so, ja, also das typische irgendwie junge Gründer, wieso wir jetzt schon gründen, sowas. Kann man als junge Gründer oder Gründerin immer spielen. Also man muss sich immer ein Thema ausdenken, was für die Presse gut ist und darüber sein Produkt sozusagen verkaufen. Genau.
Und ja, man muss sich so ein bisschen vorstellen, der Journalist, der es abdruckt, geht damit ja auch zur Chefredaktion und erzählt ja eine Story so. Und wir haben halt versucht, dass es nicht ums Produkt geht, aber dass die Leute, die das dann lesen, sich so denken, hä, was machen diese beiden gerade mit dem Abitur, was machen die denn gerade? Und das dann gegoogelt haben. So.
Okay. Ja. Eine Sache, die ich besonders interessant beim Crowdfunding finde, ist, ihr habt das ja jetzt dann im 2021 gemacht und das ist ja sehr, sehr viel Zeit vergangen. Also noch einige weitere Steps, die erzählen wir natürlich auch gleich nochmal und sind auch einige weitere Fragen, aber es gibt ja viele, viele Crowdfunding-Kampagnen, die nicht einen Cent zusammenbekommen und wo man sagt, okay, das Video ist zwar ganz cool, die Idee, ja, auch noch, aber die bekommen nicht einen Euro. Ihr habt jetzt 60.000 anderthalb Monaten gemacht, wenn ihr nochmal eine heutzutage starten würdet, mit Sicherheit nochmal mehr. Was sind denn Erfahrungswerte, beziehungsweise was würdet ihr heute anders machen in einer Crowdfunding-Kampagne, einfach mit der Erfahrung, die ihr jetzt in den letzten 2 Jahren gesammelt habt?
Also genau, wir planen auch irgendwann nochmal eine Crowdfunding-Kampagne zu machen, weil es macht immer Sinn, wenn man ein neues Produkt launcht, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen, auch als Unternehmen, was schon also besteht.
Spezifisch dann für ein Produkt?
Genau, für ein neues Produkt, einfach um zu testen, um auch Vorfinanzierung Sachen zu machen. Genau, also es lohnt sich auch für jedes Unternehmen. Und was so Tipps sind, also viele Leute, die einen Crowdfunding machen, das war auch unser Fehler, die fangen sozusagen mit dem Marketing an, wenn das launcht, also am Tag des Launches, dann dann gehen sie erst raus aus die Welt, in die Welt. Aber das Wichtigste ist eigentlich so die 3 Monate, manche machen sogar 6 Monate vorher, schon die ganze Zeit Leads einzusammeln, also E-Mails vor allen Dingen einzusammeln. Keine Ahnung, über kostenlose Sachen, über Leute einfach erzählen, über Flyer verteilen, dass man es einfach schon 3-6 Monate vorher hat. Am besten dann ein paar tausend E-Mails schon eingesammelt hat vor Launch und dann, wenn es launcht, direkt die E-Mails rausschicken kann und am besten so am ersten oder am zweiten Tag sein Ziel erreichen kann. Also das Ziel sollte auch nicht zu hoch sein. Das hat ja auch ein bisschen so einen psychologischen Effekt, wenn man sieht, ja, Alter, die haben in 2 Tagen ihr Ziel erreicht. Das kann man dann wieder als Pressemitteilung rausschicken. Und was wir auch viel gemacht haben, war einfach, wir haben unsere Eltern gefragt, schickt das mal bitte an alle eure Kontakte. und wir haben an alle unsere Kontakte geschickt. Also das hilft auch total, weil Friends, also die helfen einem natürlich auch. Und
ich glaube, wir haben das damals auch geteilt.
Klar, ja, sehr nett. Ja, wir haben, also unser eigentliches Ziel war auch viel höher als das, was wir auf die Crowdfunding-Plattform geschrieben haben. Ja. Weil,
wo lag das ungefähr?
Unser eigentliches lag, glaube ich, so bei 40.000 ungefähr.
Okay. Ja.
Und wir haben 20.000 hingeschrieben, weil wenn du halt eine Kampagne siehst, die schon 20 Tage läuft, da sind irgendwie 2% des Ziels zusammengekommen, dann guckst du es dir gar nicht mehr richtig an. Aber wenn du siehst, oh, diese Kampagne läuft erst seit 2 Wochen und hat jetzt hier schon über 150% übertroffen, dann guckst du es dir an und hast so ein bisschen FOMO, so willst dabei sein. Und das ist ja auch, was man den Leuten so verkauft. Du hast jetzt die Chance, ganz am Anfang dabei zu sein, damit du dann sagen kannst, guck mal, ich habe schon vorher entdeckt. Und das hat man halt nur, wenn sich auch viele Leute
öffnen. Aber das Ziel muss natürlich auch so hoch sein, dass wenn du das erreichst, du auch das Projekt umsetzen kannst.
Zur Not umsetzen kannst, natürlich. Also wir
Hätten auch mit 20.000 schon mal eine kleine Bestellung aufgeben können.
Ja. Wie viele Rucksäcke waren das dann, die ihr dann bestellt habt bei Deuter?
Also wir wussten ja, dass im Jahr darauf eine Ausstrahlung von Höhle der Löwen bei uns bevorsteht. Und deshalb haben wir dann ein bisschen mehr, also so 2.000 Taschen bestellt bei Deuter. Also als Erstbestellung.
Aber wie kann ich mir das vorstellen, wie viele musstet ihr mindestens bestellen und hattet ihr da irgendwie, musstet ihr das Risiko eingehen oder war das safe durch die Crowdfunding-Kampagne?
Ich glaube, pro Farbe irgendwie so
paar hundert
oder so.
Mhm. Ja.
Genau, und wir hatten halt, wir wussten, dass wir bei Höhle der Löwen sind Anfang des Jahres da drauf, konnten ein bisschen ins Risiko gehen, hatten dann uns noch so ein bisschen Geld zusammengeholt.
Ja, also wir hatten dann noch, wir haben bei Startup-Teams gewonnen, haben da noch 10.000 Euro bekommen. Wir haben aber auch einen Bankkredit aufgenommen und haben da, also wir haben dann einfach mehr bestellt, weil wir halt von dieser Ausstrahlung wussten. Genau, aber ja, sonst hätten wir die nicht gehabt, hätten wir einfach mit diesen 60.000 Euro gearbeitet.
Und das hat ja auch sehr gut funktioniert. Ich würde noch mal gerne eine Stufe davor einsetzen. Ihr habt bei Startup-Teams gewonnen, dann sind die Leute von Vox bzw. Höhle der Löwen Produktionsfirma auf euch aufmerksam geworden. Wie sah dann der Prozess aus? Sind ja auch verschiedene Schritte. Es wird ja nicht jeder, der angefragt wird oder jeder, der sich bewirbt, automatisch in die Sendung aufgenommen. Was gab es da für Qualifikationssteps, wo ihr irgendwie sagen musst, okay, ihr musstet ja, es wurde ja auch in Artikeln gesagt, ihr seid die jüngsten Leute jemals, die bei Höhle der Löwen waren. Was waren also die Steps, wo dann im Prinzip so qualitätssicherungsmäßig geschaut wird, passen die, können wir denen überhaupt den Löwen vorstellen? Ja.
Also es war so, die haben uns, glaube ich, sogar schon ein halbes Jahr davor kontaktiert über Startup-Teams, gesagt, wir hätten uns gerne dabei und dann haben sie uns erstmal einen riesigen Fragebogen geschickt, den haben wir auch echt ausführlich ausgefüllt, also es waren bestimmt über 14 Seiten oder 15 Seiten komplett runtergetippt. Genau, dann haben sie sich angeguckt, fanden es interessant, dann haben wir ihnen, wollten die ein Video von uns haben, einfach um zu sehen, dass man ein bisschen reden kann vor der Kamera. haben wir den einfach in einem Take aufgenommen. Ich glaube, das fanden sie ganz gut. Rübergeschickt, haben wir erstmal nichts gehört und dann haben sie uns angerufen und gesagt, yo, in einer Woche kommt vorbei.
Und dann ach so, spontan war
das? Ja, ja, ja. Ich glaube, es immer relativ spontan. Man kriegt immer nur sehr spontan Bescheid. So. Die wollen natürlich auch, dass es irgendwie realistisch ist. Bei uns war es dann noch so, unser Produkt stand gar nicht richtig so. Wir mussten dann noch ein bisschen tricksen.
Ja, und dann schreibt man den Pitch, bereitet sich gut vor. Also wir haben sehr, sehr viel Zeit darin investiert, einfach Fragen, mögliche Kritikpunkte, die die Löwen und Löwinnen haben, aufzuschreiben und immer direkt die beste Antwort parat zu haben.
Ich würde nochmal gerne spezifisch auf die Höhle der Löwen gehen, weil ihr habt von allen Investoren einen Deal bekommen. Erstmal also herzlichen Glückwunsch natürlich, ist ja wirklich eine Sache, die nicht jeder schafft und hat euch dann für Nils Glagau entschieden. Besonders jetzt bei dem ganzen Thema Retail und so weiter, eigentlich ein Kandidat, wo die Leute nicht direkt sagen müssen, direkt sagen würden, okay, hätte ich jetzt damit gedacht, also Medi, Natur und so weiter, da ordnet man den ja eher zu und wenn dann irgendwie Ralf Dümmel oder sowas, der jetzt ja in den Märkten drin sind, wieso habt ihr euch denn für diesen Löwen entschieden? Ihr habt ja mit Sicherheit davor auch geschaut, okay, wer passt nicht, A, B, C durchgegangen, wenn der ja sagt, dann nehme ich den und so weiter.
Ja, also wir hatten vor der Aufzeichnung Nils eigentlich gar nicht auf dem Schirm, also wir dachten auch so Ralf Dümmel, so die nehmen wir, wenn wir uns ein Angebot machen würden, aber Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer hatten ein Angebot zusammen und die meinten, die sehen uns im QVC, also in der Teleshopping. Genau, und da sehen wir uns halt absolut nicht. So, und
das ist ja 20 Jahre zu jung für.
Ja, und wir haben einfach, also Nils hatte einfach dieselbe Vision, einfach langfristig eine Marke aufzubauen. Das Ding muss nicht bei Ausstrahlung in allen Läden in Deutschland verfügbar sein und um danach wieder 2 Wochen später verramscht zu werden, sondern, also nicht, dass das immer passiert, aber kommt schon manchmal vor. Und wir wollen einfach langfristig eine coole Marke aufbauen und Nils war uns einfach super sympathisch und einfach rein aus Sympathiegründen haben wir uns dann für Nils entschieden.
Ja, wir hatten einfach in der Höhle das Gefühl, Nils ist am sympathischsten und sind einfach danach, also nach der Person gegangen, was im Nachhinein auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung war und so würde ich sagen, treffen wir auch momentan die meisten Entscheidungen so, also so vom, wie du schon sagtest, vom, wenn man von draußen drauf schaut, so Nils hat jetzt keine Kontakte in den Fahrradmarkt und so, das hat er auch nicht, aber er supportet uns halt wirklich und genau.
Und immer noch seit nach 2 Jahren noch, so. Ja.
Und wie sieht denn der Kontakt heute noch mit eurem Löwen aus?
Also,
inwiefern ist die Zusammenarbeit dort?
Also, mit Nils persönlich haben wir jetzt nicht super viel Kontakt, ich glaube, es ist logisch, aber mit seinem Team sehr, sehr viel, also wir telefonieren eigentlich schon einmal die Woche knapp mit denen aus dem Team immer noch, weil wir halt immer viele Themen haben, die uns strategisch weiterhelfen können. Und einmal im Monat haben wir einen Finanzcall, da sprechen wir alle Finanzen durch. Genau, also wir sind eigentlich mehrmals die Woche im Kontakt, einmal die Woche ungefähr ein Call und das wirklich jetzt schon seit 1,5-2 Jahren, die wir mit denen zusammenarbeiten.
Was passiert direkt nach so einer Aufzeichnung? Ist es dann verpflichtend? Wie fake ist die Höhle der Löwen? Also nach so einer Aufzeichnung, was passiert da? Ist es direkt fest? Können die noch abspringen?
Es ist ja ganz häufig so, dass auch Leute dann irgendwie nochmal den Deal über Bord werfen und man dann also irgendwie sieht, okay, kein Deal mehr.
Wir dürfen jetzt nicht so viel sagen, aber was ich euch erzählen kann, das bekommt man ja auch mit. Viele Startups gehen da einfach hin für Aufmerksamkeit, die versuchen da eine gute Show abzuziehen und von Anfang an sagen die, naja, wir machen das sowieso nicht. Also ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber kennt man sicherlich.
Ja.
Genau, aber man ist so, nach der, dann ist erstmal Pause, dann setzt man sich, da muss man noch ein paar Interviews führen, die wollen natürlich den Moment einfangen, aber dann setzt man sich mit dem Team kurz zusammen oder mit jemandem vom Team, die reden mit einem.
Und dann beginnt eigentlich schon die Due Diligence.
Genau, dann beginnt einfach die Due Diligence, so, dann wird gesagt, ja, okay, wir haben uns für euch entschieden, aber natürlich wissen wir nicht, ob das überhaupt stimmt, was ihr uns da erzählt habt. Habt ihr überhaupt ein Patent und so, dann beginnt eine ganz normale Due Diligence und wenn die gut läuft,
Dann investieren die.
Also das zieht sich dann über den Zeitraum von?
Weil bei uns hat sich das schon ein paar Monate dann
bis zum letztendlichen Invest, aber bei manchen, keine Ahnung, wenn man dann natürlich noch versucht, im Nachhinein irgendwie an der Bewertung nachzuverhandeln oder so, dann platzt natürlich auf der Deal. Aber wir haben den Deal so gemacht, wie es in der Hülle gesagt wurde. Aber genau, ich würde sagen, ist jetzt nicht unbedingt das Paradebeispiel, aber gibt's schon.
Würdet ihr wieder in die Höhle der Löwen gehen?
Also, ja, definitiv. Ja. Also, wir würden definitiv wieder in die Höhle der Löwen gehen. Also, einfach, es ist einfach unfassbar, wie groß immer noch diese Fernsehaufmerksamkeit ist. So 3 Millionen Menschen, die das parallel gucken. Ich glaube, es gibt nichts Vergleichbares online, wo man sagt, ja, das gucken 3 Millionen Menschen live. Also es gibt ja keinen Livestream, der so viele Leute anzieht. Also es ist unfassbar, wie viele Leute das kennen, wie viele Leute immer noch so sagen, ah, ich kenne euch doch irgendwoher. Und wir sagen, ja, Hülle der Löwen. Die sagen, ach ja, stimmt. Also es ist unfassbar. Deshalb würden wir immer wieder hingehen. Wir freuen uns auch sehr, dass wir irgendwie einen oder einen Investor gefunden haben, den vielleicht, also den gibt es wahrscheinlich auch in so, also am freien Markt, also jetzt nicht in der Fernsehshow, aber wir haben einfach einen sehr, sehr guten Investor gefunden, auch über die Hülle der Löwen, mit dem wir eng im Kontakt sind, der uns super viel hilft. Also für uns war es eigentlich nur positiv.
Ja, ja, glaube ich auch. Also es gibt viele, glaube ich, sehr viele Negativbeispiele auch,
die man
so kennt. So, das würde ich jetzt gar nicht so sagen, dass immer alles super läuft, aber bei uns, ja.
Würdet ihr sagen, euer Deal bei der Hülle der Löwen war fair?
Also für uns damals war er definitiv fair. Man muss halt betrachten, wir waren 17, wir hatten noch kein fertiges Produkt, also wir hatten nur einen Prototypen.
20k und, 14%, ne?
Ja, 20.000 genau. 14%. Jetzt retrospektiv sagt man natürlich, bla bla bla, war viel zu wenig. Wieso habt ihr so viel abgegeben für relativ wenig Geld? Aber für uns, also wir fühlen uns da gar nicht schlecht in irgendeiner Form. Wir sind super happy mit der Zusammenarbeit. Wir wissen, damals schien das für uns gerechtfertigt. Und natürlich im Nachhinein kann man sagen, ja, war viel zu wenig. Aber wenn es halt nicht geklappt wäre, dann hätte Nils da trotzdem 20.000 in den Sand gesetzt.
Genau, und man muss auch einfach dazu sagen, wir sind nicht für das Geld dahin gegangen so, sondern wir haben, das haben wir auch in der Show gesagt, dass wir einen Partner suchen, der uns hilft einfach, das auszugleichen, was wir halt nicht können, weil wir halt keine Ahnung hatten und in vielen Sachen immer noch nicht haben. Genau, und darum ging es uns und ich glaube, das ist ganz gut gelungen.
Der Auftritt hat ja auch eine Kehrtseite im Prinzip gehabt. Ihr wurdet abgemahnt nach Die Höhle der Löwen von einem Mitbewerber. Einfach nur dadurch, weil ihr einen ähnlichen Namen, zumindest laut dem Mitbewerber, einen ähnlichen Namen hattet. Was ist denn da passiert? Also ein paar Wochen später oder wie auch immer kam dann irgendwie ein Brief von einem Rechtsanwalt, einer Kanzlei?
Ich glaube, es war dann einfach 3 Tage später oder so.
Ach, so schnell war das?
Okay. Ja, also es war ein bisschen ernüchternd dann nach der sehr erfolgreichen Ausstrahlung. War es sehr, also schon ernüchternd für uns. Ja, keine Ahnung, jetzt haben wir die Themen. Aber im Endeffekt, also unsere Firma hieß schon immer Utinga, also so wie unser neuer Name ist. Und wir wollten uns schon immer irgendwann rebranden, so weil Tubac, also das war unser alter Name Tubac, der war halt sehr, sehr produktbezogen, halt auf diese 2 Funktionen in einer Tasche. Aber wir wollen noch viel mehr machen. Also wir wollen viel mehr Produkte rund ums Fahrrad herausbringen. Und da sind wir mit Utinga eigentlich deutlich besser aufgestellt. Und keine Ahnung, mittlerweile, also und für uns ist
Also stimmt. Der Wechsel von Tubac zu Utinga hat mega gut funktioniert. Genau, das mit dem Anwalt gedöns war natürlich blöd. Es hat natürlich einfach viel Geld gekostet. Aber wir konnten uns relativ schnell einigen, weil, wie Leander schon gesagt hat, wir wollten uns eh rebranden. Das heißt, das Rebranding wurde einfach ein bisschen vorgezogen und dann war die Sache für uns auch erledigt.
Ihr habt es gerade angesprochen, neue Produkte. Könnt ihr da schon eine Perspektive sagen? Okay, auf die nächsten Jahre haben wir uns die und die Sachen vorgestellt. Ihr müsst jetzt ja auch gar nicht sagen, was jetzt schon wirklich konkret ist oder nicht, sondern einfach nur mal so eine Perspektive. Habt ihr aktuell den Flip als Hauptmodell, den Shopping Bag noch und dieses eine Cover noch?
Ja.
Ich gesehen im Shop. Was ist da noch angedacht in Zukunft?
Der Flip ist ja Rucksack, Fahrradtasche in einem und darauf haben wir halt auch dieses Patent auf diese schnelle Umwandlung. Genau, wir können es auch gerne gleich mal zeigen. Also auf diese schnelle Umwandlung von einem zum anderen, das ist so der Kern momentan und darauf wollen wir auch aufbauen. Also man kann sicherlich noch andere in ganz verschiedene Richtungen mit dem Patent oder mit dieser Umwandlung gehen. Also mehr Outdoor, noch kleiner, also noch mehr für die Stadt, mehr fürs Office, was weiß ich. Also da gibt es tausende Optionen. Also
wir werden auf jeden Fall rund um Taschen und Fahrradtaschen bleiben.
Ja.
Genau, also uns im Fahrradmarkt bewegen und jetzt auch nicht anfangen, irgendwie Fahrradlichter oder Klingeln zu machen, so, sondern im Textilbereich schon.
Ja.
Genau, und da arbeiten wir auch mit Leuten zusammen, erfahrenen Produktdesigner im Taschenmarkt, die uns da supporten und die ganzen Ideen, die wir haben, dann auch professionell ein bisschen umsetzen. Genau.
Könnt ihr da konkret ein paar Ideen festmachen, was dann auch angedacht ist, neben natürlich der Fahrradtasche, die man hinten ans Fahrrad macht?
Genau, also wir arbeiten gerade an einer Outdoor-Version der Tasche.
Mhm.
Also erstmal, dass die Tasche mehr für so Touren gedacht wird.
Und also größer, robuster oder?
Genau, sowas. Mhm. Und an der Lenkertasche.
Okay.
Genau, aber dafür, das haben wir uns auch einen kleinen Twist oder für uns, also Otinga bedeutet ja Lösung auf Maori, weil wir in Neuseeland die Idee hatten, deshalb Maori und Lösung, weil es immer, jedes Produkt soll so ein bisschen, unser Cover ist eigentlich, macht die Tasche wasserdicht, aber reflektiert, also hat so noch ein kleines mehr. Unser Shopper ist ein Jutebeutel, kann man auch ans Fahrrad hängen. Und man kann ihn aber ganz, ganz klein verhalten und kann ihn halt immer mitnehmen. Also, und der Flip hat halt dieses Klappsystem. Also alles soll so ein bisschen immer so noch ein bisschen Mühe besser sein als alles, was es gibt. Von der Idee her auch und
vom
Konzept. Und genau, das machen wir auch für die neuen Produkte.
Wie war nochmal die Story ganz kurz? Du hast gerade erwähnt, in Neuseeland. Was ist die Story dahinter?
Also wir waren beide in Neuseeland für 6 Monate, haben da ein Auslandsjahr oder gemacht, sind da zur Schule gegangen. Aber
hattet ihr euch davor schon?
Ja. Okay. Wir waren davor schon. Wir waren zusammen seit der 5. Klasse, genau, auf der gleichen Schule, waren dann auch zusammen da. Da waren wir zwar auf verschiedenen Schulen, aber beide in Auckland, also
in der größten Stadt.
Genau, in der größten Stadt da. Und unsere Gastfamilien waren sehr entspannt. Das heißt, wir sind da sehr viel gereist, sind irgendwie auf die Südinsel geflogen und so. Genau, und da waren wir einfach viel unterwegs, auch mit dem Fahrrad. Und wir hatten immer schon so unsere kleinen Ideen, die wir auch schon immer so durchdacht haben. Und uns war klar, wir wollen ein Produkt machen. Und dann sind wir irgendwie, waren auch mit dem Fahrrad unterwegs und mit dem Rucksack, sind da viel gewandert, dachten so, wäre doch geil, wenn es beides gibt. Haben wir geguckt, was es schon gibt. Das, was es gab, war scheiße. Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, das können wir besser. Sind zurückgekommen aus Neuseeland und haben halt angefangen zu nähen.
Und jetzt gibt es 1000 andere Fahrradtaschen-Rucksack-Kombinationen. Aber wir hören auch von so großen Konkurrenten oder Mitbewerbern, dass das, was wir haben, schon das einfach schlauste und simpelste System ist.
Jetzt habt ihr gesagt, ihr seid zurückgekommen und habt einfach angefangen, es zu bauen. So, jetzt denken sich vielleicht manche so, ja, wie aber? Also, wie kann ich eine Idee einfach anfangen zu bauen?
So,
wie
also, genau, was wir häufig sagen, so, man kann eigentlich für jedes Produkt einen Prototypen unter 100 Euro bauen. Also auch für Software machst du einfach eine Keynote und klickst dich durch, so, und dann hast du deine Buttons, dann funktionieren die auch so mäßig. Mhm. Also genau, deshalb, wir sind in den Fahrradladen gegangen, haben uns halt die Nährmaschine der Nachbarin geschnappt, oder von Karls Oma, keine Ahnung, ich glaube, die von der Oma haben wir kaputt gemacht, dann kam die von der Nachbarin.
Ja.
Also genau, haben ein paar Stoffe gekauft, und haben einfach angefangen zu nähen und es ist irgendwie selber beigebracht, ein paar Videos geguckt, aber hauptsächlich Try and Error und es hat halt ultra lang gedauert und irgendwie der erste hat 2 Monate gedauert und danach vielleicht eine Woche.
Also ja, ich weiß auch, uns ist die Nähmaschine echt oft kaputt gegangen, weil es war halt eine normale Haushaltsmaschine, das heißt, wir waren das ein oder andere Mal in so einer Nähmaschinenwerkstatt, wo die repariert haben. Da haben die uns dann erstmal gezeigt, dass wir die ganze Zeit mit der falschen Naht genäht haben, so, dass die Naht, die wir hatten, die konnte man einfach immer auseinanderziehen, so. Haben uns halt so ein paar Sachen beigebracht und hatten Zeiten, wo wir irgendwie bestimmt 2-3 Mal die Woche da bei uns in so einem Nähladen waren. Da kannten die uns dann auch irgendwann, weil so 2 15-Jährige fallen da natürlich auf in einem Nähladen, haben da unsere Reißverschlüsse, unsere Knöpfe und so gekauft. Ja.
Wie habt ihr denn den Step zur Professionalisierung gemacht? Ihr habt ja gesagt, dass ihr dann mit Deuter zusammengearbeitet habt und habt das dann bei Deuter im Prinzip dann produzieren lassen. Habt ihr mittlerweile eigene Produktion, eigene Teams, wo ihr das irgendwie outsourced? Wo produziert ihr? Oder seid ihr immer noch bei Deuter als Partner?
Nee, momentan, wir produzieren jetzt mittlerweile in Serbien. Das hatte einfach den Grund, weil wir nach der Ausstrahlung von Höhle der Löwen waren wir wirklich nach 4 Tagen so ausverkauft. Also es hat die Taschen nicht gereicht. Ja. Aber wir wollten irgendwie den Moment jetzt nicht vorbeiziehen lassen, deshalb haben wir einfach weiterverkauft. Also haben die Taschen weiterverkauft. wir hatten schon das mit Serbien so in der Hinterhand, aber das war noch nicht sicher. Und die nächste Lieferung von Deuter würde halt erst 5-6 Monate später kommen. Aber wir haben gesagt, wir liefern die in 1,5 Monaten, die Taschen. Deshalb sind wir dann direkt irgendwie ein paar Tage nach der Ausstrahlung nach Serbien geflogen, haben da alles final gemacht, weil es muss halt schnell gehen. Haben alle Materialien rangeholt und seitdem produzieren wir halt den Großteil, also eigentlich alles in Serbien, weil wir da einfach einen sehr guten, engen Kontakt haben. Wir können schnell mal hin, also es ist halt nicht so weit weg. Ist natürlich etwas teurer, aber wir wissen, wie es da zustande oder wie es da läuft. Und haben da eigentlich einen guten Kontakt und deshalb produzieren wir gerade viel in Serbien.
Apropos Kontakt, wie kommt der Kontakt nach Serbien? Also Serbien ist jetzt ja kein Land, wo man irgendwie sagt, ja, ich habe noch einen Nachbarn in Serbien. Also wie kommt man an Kontakt zu einer Produktionsstelle?
Also für uns war es auch mega schwer. Wir hatten keine Ahnung. So, wir haben einfach rumgefragt und dann hat uns irgendwer gesagt, ja, frag den mal. Also wir haben da einen deutschen Ansprechpartner, der wohnt in Köln, mit dem kriegen wir dann zusammen hin. Also wir müssen jetzt kein Serbisch sprechen. Genau. Und dann sind wir einfach, haben die einen Prototypen gemacht und dann sind wir einfach hingeflogen, ursprünglich nur für diese kleine Tasche, für diesen Shoppingbag, den du eben erwähnt hattest, sind hin und das hat gepasst. Ja, also wir haben auch viele so recherchiert und so, aber kommt meistens nicht so viel bei rum.
Ja, aber was man so als Tipp vielleicht dann daraus formulieren kann, ist, dass man Leute aus der Branche schon angehen kann. Also so, das sind jetzt nicht immer Konkurrenten. Also wir sind da auch auf Leute zugegangen, die Rucksäcke einfach herstellen. Die waren vielleicht jetzt nicht die direkten Konkurrenten, die würde ich vielleicht nicht unbedingt angehen, aber Leute in der Branche kann man schon mal angehen und fragen, ja, habt ihr da einen Kontakt, könnt ihr uns da weiterhelfen? Und die helfen einem dann auch gerne.
Aber wie macht man das? Wenn ich jetzt, ich habe jetzt einen Rucksack hier, ich weiß aber nicht genau, wie ich an Hersteller komme, wie gehe ich auf Leute zu, die sich damit auskennen?
Genau, also ich würde einfach auf LinkedIn gehen und dann ein schickes LinkedIn-Profil haben, wo ein bisschen was über dich steht. Und dann vernetzt du dich mit denen und schreibst sie einfach an. Wenn die auf LinkedIn nicht schreiben, dann schreibst du ihnen per Mail. Wenn die per Mail nicht schreiben, dann, das war ja beim Event letztens, schickst du einen Brief. So, und dann kommst du schon an die richtigen Leute.
Also, zu nur klingelt man an der Tür.
Genau, sehr ehrlich. Das will ich vielleicht nicht machen, aber so, sonst, bis auf das kann man eigentlich die Leute schon häufiger angehen, versuchen, dass die einem schreiben. Und vor allen Dingen, wenn man jung gründet, dann sind die meisten da sehr, sehr offen.
Ja, die Leute freuen sich einfach, einem zu helfen. Und man fragt einfach rum, oder wenn man den kennt, ah, der hat doch mal von irgendwem erzählt, der sowas macht, so, dann fragt man den. Bei uns ist, glaube ich, auch über zwei Ecken gekommen, hat er einfach die Nummer geschickt und dann haben wir einfach mal eine Tasche geschickt. Und irgendwie ergibt sich das dann schon, aber so in 90% der Fälle kommt halt nichts rum. Das muss man halt wissen und einfach dranbleiben. Das ist das Wichtigste.
Wenn man schon solche Macher hier im Format hat, möchte man natürlich auch über die Herausforderungen sprechen. Und wenn man so ein bisschen so die Reviews durchgeht und auch die Sachen, die im Prinzip in der Sendung waren oder in PR-Artikeln, sagen eigentlich alle, okay, es ist eine sehr geile Sache, die Qualität ist hervorragend, es ist sehr praktisch und so weiter. Aber es kommt immer ein Kritikpunkt und den wisst ihr jetzt mit Sicherheit auch, auf welchen ich hinaus möchte, nämlich der Preis.
Ah, ja.
Also 180 Euro ist natürlich ein stolzer Preis, den auch viele, besonders junge Leute, nicht zahlen können. Und ich denke mal, dass auch dann ein gewisser Switch in der Zielgruppe auch logischerweise entsteht, dass beispielsweise hier Großstadt, die Leute sind viel mit dem Fahrrad unterwegs und dann nicht die, keine Ahnung, 15-Jährigen, sondern dann eher die 20-Jährigen, die schon die ersten Jobs verdienen. Wie geht ihr mit dieser Herausforderung im Prinzip um, ganz am Anfang, als ihr noch nicht etabliert wart, Crowdfunding-mäßig beispielsweise, dass ihr reingeht mit hier 180 Euro für, oder Preis variiert natürlich, aber jetzt kein 30-Euro-Rucksack?
Genau, also auf jeden Fall, unsere Tasche kostet 180 Euro. Das überlegt man sich schon, ob man es ausgibt, das können wir auch voll verstehen. Also für uns ist es so, man weiß, was man bekommt so. Wenn man jetzt mal schaut, ist die Tasche auch nicht viel teurer als die Konkurrenz. Es gibt sogar noch viel teurere Taschen. Und bei uns ist halt das Ding, für uns ist die Tasche so viel wert.
Und wir haben auch tendenziell höhere Produktionskosten als andere Marken. Ja. Wenn man unsere Stückzahlen in Europa und all das anschaut, dann ist es einfach für uns auch teuer herzustellen. Und ich weiß auch, dass viele Leute, wenn man sagt, ja, die kostet so und so viel, dann sagen die, ja, wieso verkaufst du die denn nicht für 100 Euro? Weil natürlich kostet die uns im Einkauf keine 150 Euro, sonst würden wir sie nicht für 180 verkaufen. Aber man hat einfach so viele Kosten, die noch dazukommen. Man muss für 30, 40 Euro einen Kunden überhaupt mit Marketing einkaufen. Man hat Versand, den man ja kostenlos dazugeben möchte.
Hm.
Man hat einfach Bürokosten, Personalkosten, so
man all das. Man hat Reparaturen, man hat Retouren und genau, also für uns ist es auf jeden Fall ein gerechtfertigter Preis und wenn man jetzt, wir sprechen auch mit vielen Leuten aus der Branche, wenn die hören, für wie viel wir die Tasche herstellen und für wie viel wir sie verkaufen, denken die so, dann macht die Tasche doch viel teurer so, sondern uns ist es schon wichtig, da jetzt erstmal vielleicht sogar eher noch was zurückzustecken beim Preis, auch wenn es vielleicht nach außen nicht so wirkt und zum Beispiel wir machen auch so bisher fast nie Rabattaktionen oder so, wir haben also...
Ja, und man muss sagen, die Preis wird von Kunden halt akzeptiert. Also klar, wir haben keine 15- bis 20-Jährigen in unserer Kundschaft. Also größtenteils nicht, wenn dann die Eltern. Aber unsere Hauptzielgruppe ist halt von 35 bis 55 so. Das sind die Leute, die sich das leisten können. Klar, also wir überlegen auch jetzt eine kleinere Tasche zu machen, so irgendwie da hinzukommen. Aber Ja, wir wollen halt kein mäßiges Produkt rausbringen. Also,
und völlig nachvollziehbar. Ja, und
vor allen Dingen, ja, der Preis im Endeffekt, sagt jemand von uns, der uns ein bisschen redet, ist immer Feenstaub so. Hm. Das ist, wie du das den Leuten rund überbringst, so. Kannst du machen, was du willst. Ihr habt ja auch beide, ja, so hier die neuesten Sachen von Apple, die sind ja auch ultra teuer. So würde man von außen denken, sagen die Leute ja auch alles teuer. So, ihr kauft's, wir kaufen es auch. So.
Ja.
Genau.
Ja, genau. Also, ja, das echt, also das lernt man auch irgendwie, dass Preise, also der Preis muss sich nur gerechtfertigt anfühlen und irgendwann rechtfertigen Kunden und Kundinnen sich den Preis selber. Wenn man wirkt, wenn das Produkt einfach attraktiv genug ist, dann sind viele auch bereit, einen, ja, also bei uns ist jetzt nicht überdimensioniert, aber zum Beispiel bei diesen Apple-Produkten, den überdimensionierten Preis zu zahlen, wo man auch sicher weiß bei Apple, dass der nicht notwendig wäre. Aber die Marke ist halt so aufgeladen mit so viel Wert und so viel Versprechen, dass man sagt, ja, dann selbst wenn ein Apple-Handy doppelte kostet wie ein Samsung, was gleich gut ist, kaufe ich mir das, weil irgendwie, ja, ich doch die iCloud habe und Apple halt zu meinem Image passt, was ich von mir selber habe. Also viel ist halt bei Preis und Preisrechtfertigung ist immer viel Marketing dabei.
Ja.
Also,
ja. Und denkt ihr, könnt irgendwie mit höheren Stückzahlen beispielsweise nochmal um ein gewisses Level den Preis senken oder würdet ihr sagen, wir wollen eigentlich bei 180 bleiben, weil entweder wir packen dann mehr in Qualität Marketing rein, anstatt jetzt irgendwie den Preis nochmal weiterzugeben.
Also wir arbeiten immer an der Tasche und verbessern die Tasche. So, das heißt, für uns wird die Tasche eigentlich immer eher tendenziell teurer, was wir durch Stückzahlen versuchen auszugleichen. Genau.
Ja, aber wahrscheinlich werden wir so in dem Preissegment bleiben. Also wir werden eine Premium-Marke sein und bleiben. Und da sehen wir uns. Und ja, wir wollen halt, ja, also irgendwann machen wir bestimmt mal Rabattaktionen. Deshalb, wenn sich da Leute in unserem Newsletter sind, werden sie auch irgendwann mal einen Rabatt bekommen vielleicht. Aber ja, wir wollen mit
Utinger.
Ja,
der Preis steht da und uns ist es auch wichtig, dass der Wert der Marke, ja, einfach nicht sinkt dadurch. Genau.
Ein anderes Bad-Review. Eigentlich müssen wir nochmal ein Intro machen.
Lang gerechtfertigt.
Abteil.
Ja, sehr gut nachvollziehbar. Was ich besonders interessant finde hier ist ein Format, was wir uns ausgedacht haben, wo wir einfach mal durch Bad-Reviews durchgehen und dann kann man mal ein bisschen entweder die Reviews zerlegen oder mal mit den Leuten uns unterhalten, wie die zustande gekommen, ja, sind, ob, ja, beispielsweise gut, ein schlechter Tag von den Leuten war.
Wir haben tatsächlich nicht viele schlechte Reviews gefunden. Also
ja, okay, wirklich
waren alle ab, 4 bis 5 Sterne so, aber eine Sache, die interessant ist, hier schreibt jemand, nach nunmehr einigen Fahrradtouren bei Regen musste ich feststellen, dass die Tasche nicht wasserdicht ist. Genau, warum ist sie nicht wasserdicht?
Genau, das ist richtig, die Tasche ist nicht wasserdicht. Von daher, ja, für uns, ich weiß nicht, vielleicht hat er sich falsch informiert, aber wir arbeiten daran, dass die Tasche wasserdicht wird. Also kurz vielleicht zum Hintergrund, warum die Tasche nicht wasserdicht ist, wie man es vielleicht so von den, ja, aus der Branche kennt. Das ist einfach wie unsere Tasche halt wirklich wie ein richtiger Rucksack. Macht den Anschein eines Rucksacks, hat alle Funktionen eines Rucksacks. Das heißt, da sind mega viele Nähte. Dadurch ist die Tasche nicht dicht, obwohl der Stoff wasserdicht ist. Aber für Leute, denen das wichtig ist, es wird auch bald kommen, dass, ja, der komplette Rucksack.
Genau, also wenn man die größte Konkurrenzmarke hat, also die versprechen immer eine Wasserdichtigkeit und das ist vielen Leuten auch wichtig, obwohl die 90% der Leute nicht bei Regen Fahrrad fahren, aber okay, aber wir wollen die natürlich auch wasserdicht bekommen. So. Mhm. Was Karl schon gesagt hat, bei dem Konkurrenzprodukt, das ist halt ein Sack, so, da hast du 4 Nähte, hast du an jeder Seite, ja, eine Naht, okay, die verschweißt du so. Aber wenn du einen Rucksack hast, der Außentaschen hat, der wo unser Klappsystem dran genäht ist, da ist das jetzt nicht super trivial, und super günstig, den wasserdicht zu bekommen. Und ja, da arbeiten wir dran, wie wir das, also haben wir auch schon eine Lösung, wie wir das wasserdicht bekommen. Aber es macht, genau, macht die Tasche halt wieder teurer für uns. Aber ja.
Wir hatten mal einen Versuch, die Tasche wasserdicht zu machen. Da hätte die Tasche uns nur im Einkauf weit über 100 Euro gekostet.
Ah, okay. Ja.
So, also, genau.
War aber das dann die Kinete oder andere Nahtstoff? Oder genau. Wie
also technisch funktioniert es so, du legst halt die Stoffe aufeinander und dann tapest du die zusammen. Also du hast ein Tape, was du drüber legst und dann verschweißt, okay, du das
sozusagen. Das können halt zum einen nicht alle Produktionen und es ist halt viel Aufwand. Genau, aber wir haben jetzt bald einen neuen Stoff, mit dem wir arbeiten werden, der das einfach mehr hergibt, der es einfacher macht. Genau. Ja.
Da würde ich gerne mal nochmal in das ganze Thema Herausforderung rangehen. Also die Zielgruppe, die wir hier haben, sind junge Gründerinnen und Gründer, Leute, die jetzt irgendwie selber anfangen wollen, etwas zu machen, entweder die schon eine eigene Idee haben oder schon wirklich in der eigenen Gründung sind, im eigenen Startup. Was waren denn, wir haben jetzt zwei Founder hier, was war denn hier, Karl, deiner und Leander, dein persönliches größter Fail und was konntet ihr daraus im Prinzip lernen?
Meiner ist nicht so lange her. Da haben wir für die Produktion in Serbien, also wir kaufen da fast alle Materialien ein. Da hatten wir für relativ viel Geld Plastikplatten einfach eingekauft, die in den Taschen verarbeitet werden. Und das war halt schon Aufwand und so. Und wir dachten, dadurch wird alles viel besser, weil die waren schon zugeschnitten und alles und die hätten dann direkt vernäht werden können. Und dann sind die angekommen und dann waren wir in der Produktion in Serbien und dann haben die angefangen zu nähen. Und sobald die Nadel in die Platte gegangen ist, ist halt die Platte komplett zersprungen. Das heißt,
Okay. Das
war alles für Müll.
Und es waren für 5000 Taschen Platten.
Für 5000 Taschen.
Das waren so 3 Tonnen Platten.
Ja.
Scheiße. Und das heißt, woran lag das?
Das ist, einfach Kunststoff oder?
Falsches Material. Also einfach nicht genug getestet. Genau, das heißt, erst kamen die Sachen aus China zu uns zum Büro. Das heißt, wir hatten irgendwie 3 Tonnen Plastikplatten bei uns im Büro. Genau, dann haben wir können die jetzt wahrscheinlich für ein anderes Produkt verwenden, wo es nicht vernäht wird, so auch nicht ganz ideal wird das sein, aber so die benutzen. Genau, das war unschön.
Ja. Aber was da vielleicht das Learning draus ist, also das hatten wir schon häufiger, so Punkte, also das kommt immer wieder irgendwie so Punkte, an denen man so denkt, fuck, alles scheiße, alles geht so runter, das war auch, als wir die Abmahnung bekommen haben, fuck, jetzt ist alles vorbei. Oder wenn wir hören, irgendwie, wir hatten auch bei der ersten Lieferung Probleme. Da waren viele Reißverschlüsse haben nicht so funktioniert, weil eine kleine Naht einfach zu weit ging und dann war das auch erstmal Weltuntergang so für uns. Aber dann muss man einfach nüchtern betrachten, ja. Muss denken, ja, was wäre die schlauste Lösung, was könnte ich damit machen? Okay, dann sind halt paar tausend Euro jetzt mal weg. Und die haben wir jetzt zu viel ausgegeben, so. Aber passiert. Es passiert halt immer irgendwie. Scheiß passiert immer, aber irgendwie bekommt man das schon immer wieder hin. So. Und das ist vielleicht das Learning, ja. Dass man guckt, was wäre denn jetzt die schlauste Lösung? Und wenn es keine gute Lösung gibt, dann ist halt.
Ja, das ist sehr gut gesagt. Und was war deine persönliche Herausforderung? Wir haben jetzt schon eine gehört.
Also, wir haben zum Beispiel unseren Shop am Anfang mit einer Agentur. Wir haben mit einer Agentur den Shop gemacht. So wurde uns gesagt, ja, mach den Shop mit einer Agentur. So, ja, hat irgendwie 5000 Euro gekostet. Und im Endeffekt haben wir bemerkt, dass einfach Shopify, also die haben einfach Shopify genommen, haben ein Theme zusammengebaut. So, das hätten wir auch machen können. was ich daraus gelernt habe und was wir auch jetzt immer beherzigen, ist so, wenn man vor allen Dingen mit Blick auf Agenturen können richtig gut helfen. Agenturen können einen richtig weiterbringen. Wir arbeiten jetzt auch mit Agenturen zusammen. Aber nicht immer das Erstbeste nehmen, immer sich 2, 3 verschiedene Sachen angucken. Also das haben wir jetzt auch immer, selbst wenn das Erstbeste so richtig geil klingt, einfach nochmal 2, 3 andere Sachen sich anhören. Und dann ist man, oder ist die Chance, dass man halt viel Geld verbrennt, einfach wesentlich kleiner. Weil hätten wir neben der Agentur, die uns empfohlen wurde, hätten wir einfach nochmal gesagt, okay, wir gucken uns da nochmal was an oder gucken uns da nochmal ein YouTube-Video über Shopify an.
Ja.
Und dann wäre es aufgefallen, Alter, das können wir auch super easy zusammen selber bauen. Yeah. Ein paar Kleinigkeiten programmieren wir dann für wenig Geld. Das Learning daraus. Ja.
Im Endeffekt haben wir halt 5000 Euro für einen Shop bezahlt, wo die Copy-Paste gemacht haben mit den Texten, die wir geschrieben haben und den Bildern, die von uns waren. Und jetzt haben wir unseren Shop neu gemacht, der ist 5 oder 10 Mal besser. Und dafür haben wir insgesamt 1500 Euro bezahlt. So.
Das beim mit dem Freelancer gemacht oder intern von
HC? Nee, wir haben es einfach alles selber gemacht und wir hatten ein besseres Theme, was einfach schon vieles vorprogrammiert hatte.
Und kleinere Sachen haben wir halt einen Programmierer, mit dem wir zusammenarbeiten. Der macht das
dann. Sehr cool. Ich würde nochmal einen kleinen Switch machen zur ganzen Zukunft von Otinga. Also ihr seid ja schon einige Jahre am Markt, schon wirklich einige Hochs und Tiefs überstanden. Viele, viele Hochs zum Glück. Was sind denn so die nächsten Sachen, die... ich sag mal 3 Jahre, ich sag eigentlich normalerweise 5 Jahre. Es passiert so viel, sagen wir mal, auf die nächsten 2 Jahre passiert. Ihr hattet schon verschiedene neue Produktmodelle angesprochen, die ihr machen wollt. Das Team ist logischerweise auch nochmal gewachsen. Was sind da aktuell die Punkte, an denen ihr arbeitet, beziehungsweise was seht ihr jetzt in nächster Zeit?
Ja, also wir können nicht zu konkret machen. Also ich weiß nicht, das klingt immer irgendwie bescheuert. Das klingt lächerlich, ja. Aber es gibt halt manchmal so Gründe, wieso man manche Dinge noch nicht sagen kann, sondern erst später. Aber wir erweitern definitiv unsere Produktpalette. Also wollen mehr Produkte bieten, die alle aber diesen Kern haben. Also wir überhasten uns auch nicht mit neuen Produkten. Wir haben beispielsweise jetzt ein neues Produkt entwickelt, was eigentlich schon so gut fertig ist, was man schon launchen könnte. Aber wir pausieren das jetzt erstmal, weil es uns noch nicht 100% gefällt. Also neue Produkte werden kommen. Wir wollen definitiv mehr in die Läden in Deutschland reingehen. Also wir wollen in die Fahrradfachläden reingehen und holen uns Unterstützung, dass wir das auch wirklich hinbekommen. Also in der Breite, dass wir in jeder Stadt sichtbar sind, also dass man uns unsere Taschen in jeder Stadt kaufen kann. Das wäre so das Ziel für nächstes Jahr vor allen Dingen. Und dann zwei, drei Jahren vielleicht auch andere Märkte, also neben Deutschland, weitere Märkte, genau.
Ja, das größte Projekt ist gerade einfach, die Taschen nicht nur online verfügbar zu machen, sondern auch in den Einzelhandel zu gehen, sprich in Fahrradläden. Genau, und da versuchen wir uns gerade noch die richtige Unterstützung und das benötigte Kapital und machen gerade eine Finanzierungsrunde. Genau. Ja.
Kommen wir zum Co-Founder-Game. Und zwar stelle ich euch jetzt Fragen und ihr müsst sie beide unabhängig voneinander aufschreiben und dann gleichzeitig zeigen und dann könnt ihr erzählen, noch einen Satz dazu sagen. Und dann sehen wir mal, wie gut ihr aligned seid in euren neuen Ideen. Okay, das heißt, die erste Frage ist, wie vereinbar ist Studium und Gründen? Okay, 3, 2, 1.
Okay, ich habe geschrieben, ist vereinbar, aber ich würde es nicht machen.
Ich habe geschrieben, ist vereinbar bis zu relevanten Umsätzen.
Was heißt das mit relevanten Umsätzen? Was meinst du?
Also ich glaube, dass wenn man wirklich das Ziel hat, ein richtiges Unternehmen aufzubauen, dann sobald man irgendwie relevante Umsätze hat oder viel Verantwortung übernimmt, also ein Investment bekommt, dann ist es eigentlich nicht mehr so gut vereinbar. Aber ich empfehle jedem und jeder auf jeden Fall zu studieren. Wir hatten einfach das Glück, wir waren schon relativ weit, als wir aus der Schule gekommen sind, aber sonst macht das auf jeden Fall Sinn. Und gerade am Anfang ist das super vereinbar. Und wenn man irgendwann dann merkt, fuck, beides bekomme ich nicht mehr unter den Hut, dann würde ich mich, glaube ich, fürs Gründen auch entscheiden.
Man kann das Studium dann ja auch pausieren und so, aber also wenn ich sehe, wie viel ich zu tun habe, so, dann.
Ich studiere also zum Beispiel nebenbei noch, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel ich noch nicht weiß, weil ich halt Bock habe, was zu lernen. Und ich hätte mir jetzt auch irgendwie versuchen können, selbst was beizubringen, aber so eine gewisse Struktur zu haben, ist für mich zumindest auf jeden Fall
ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht nur, weil ich sagen will, ich will gründen, nicht studieren, sondern wenn man dann halt eine Idee hat, die läuft so, dann kann man das Studium pausieren, so, aber ein Studium ist ja schon mega gut.
Frage 2. Was ist eine Sache, die ihr an euch gegenseitig schätzt? Also an dem jeweiligen Mitgründer. Eine Sache.
Aber das muss ja dann nicht das Gleiche sein.
Nee, das muss nicht, auf keinen Fall. Ihr schreibt das ja unabhängig voneinander. Eher langweilig, wenn ihr dieselben Eigenschaften habt.
Warte.
Okay, 3, 2, 1.
Also ich habe das Verlässliche an Karl sehr schätze. Also dass ich weiß, wenn ich weg bin, so passiert, Karl und ich überprüfen nicht, macht der andere das, was er machen soll, so. Weil ich weiß, Karl macht einfach das, was er machen, das, was ja so in seinem Rahmen ist. Und wir beide treiben das Unternehmen total voran und jeder halt mit seinem Part, den er macht. Und deshalb kann ich mich da voll drauf verlassen, dass alles, was Karls Thema ist, das auch gemacht wird und irgendwie wir nicht uns gegenseitig kontrollieren müssen. Das ist super angenehm.
Ja, ich schätze vor allen Dingen in den letzten Monaten an Lerner eher so das Visionäre, was er hat. Also ein bisschen das mehr Vorausdenkende, wo das Unternehmen hingeht so und die Ideen, die er reinbringt.
Cool. Nennt eine Person außer euch jetzt, die einen wesentlichen Einfluss auf euren Erfolg hatten.
Easy.
Okay. Seid ihr ready?
Ich glaube, da haben wir dieselbe Person.
Ja. 3, 2, 1.
Tino Kassner.
Tino.
Okay, wer ist Tino? Ich hätte jetzt Nils Klaro gedacht.
Wir haben Tino Kressner, das ist der, vielleicht zum Hintergrund, das ist der Co-Founder oder einer der Gründer von Startnext, der Crowdfunding-Plattform, wo wir auch unser Crowdfunding gemacht haben. Genau, den kannten wir schon vor dem Crowdfunding, schon ein Jahr davor oder so, also mittlerweile seit 2,5, 3 Jahren oder so bestimmt. Ja. Ist einfach ein Mentor, der schaut auf unsere neuen Ideen drauf, äußert da seine Kritik.
Ja, der ist super ehrlich mit uns und irgendwie, der hat, der holt uns immer zurück. Ja. Der hat ein sehr klares Wertebild und nicht irgendwie so ein ist nicht so, weiß nicht. Also er hat ein sehr klares Wertebild, ordnet immer unsere Ideen auch darin mit ein und gibt uns so ein bisschen Rückhalt.
Und auch wenn mal irgendwie irgendwelche Sachen sind, keine Ahnung, manchmal irgendwelche rechtlichen Themen, die irgendwie schnell aufkommen oder so, oder irgendwelche Probleme so, dann können wir ihm einfach schreiben und dann, der kennt sich halt super aus und dann guckt er über irgendwelche Sachen mal drüber und so.
Ja, also einen guten langfristigen Mentor zu haben oder Mentorin, das ist einfach super wichtig und super genial für uns.
Wie viele Stunden arbeitet ihr in der Woche?
Also wir gucken nicht drauf, so wie viel.
3, 2, 1.
55.
Echt jetzt? Ja, wir beide. Warum 55?
Was?
Warum 55?
Also genau. Auch wenn man sagt, irgendwie Gründer müssen Tag für Nacht, Tag und Nacht arbeiten.
80-Stunden-Woche machen.
Genau, also finde ich auch, also passiert auch, so ist nicht, also nicht passiert. Wir haben schon aber früh für uns gemerkt, so, wir priorisieren das. Also wir machen nur das, was auch jetzt wichtig ist. Und wir arbeiten nicht des Arbeiten wegen, sondern wir machen, wenn jetzt viel aufkommt, dann arbeiten wir so von morgens bis abends, gehen dann ins Bett, stehen auf, arbeiten wieder von morgens bis abends. Aber wenn jetzt gerade akut nichts ist, dann müssen wir es auch nicht übertreiben. So. Und deshalb ist ein Durchschnitt von 55. So.
Ja. Das ist ja witzig, weil es gibt eine Studie, die sagt, ab 55 ist die Produktivität, macht so einen Downer. Also bis 55 ist man noch ganz gut produktiv und danach wird es einfach, ist man einfach
müde. Ich glaube, bei uns ist so, wie Lerner schon gesagt hat, wir arbeiten, weil es uns das Spaß macht, so, wir wollen was aufbauen. Aber wenn ich jetzt 80 Stunden arbeiten würde, natürlich, das könnte ich vielleicht ein paar Wochen durchziehen und so, aber da hätte ich keinen Spaß dran, so. Darunter würde alles leiden, vor allem meine Stimmung und das.
Ja. Sehr sinnvoll, aber jeder, der mehr arbeitet als Gründer, ist vollkommen okay. Und in manchen Phasen muss man einfach mehr arbeiten. Wir haben auch teilweise, also wir hatten jetzt auch die letzten Monate, war auch viel, viel mehr. Also,
aber ich würde sagen, der Erfolg eines Unternehmens oder Startups misst sich nicht an der Zeit, die man arbeitet.
Ja.
Wer ist euer größter Konkurrent?
Oh. Ich habe
einen. Ja.
Aber ja, können wir ja sagen, ist ja okay.
3, 2, 1.
Ich hab Ortlieb.
Ich hab Falkenthal.
Ah ja.
Ja, ich hatte auch Ortlieb überlegt.
Was sind das für zwei Unternehmen?
Ich hab Falkenthal. Es machen auch Rucksack, Fahrradtaschen. Vor allen Dingen im E-Commerce sehr stark.
Ja, und die sind auch ein junges Startup, deutlich größer aber als wir. Mhm. Und ich hab Ortlieb, das ist so der das Household Name, aber ich hatte Ortlieb aufgeschrieben, weil wir uns noch mehr
in den Werten, genau, Ortlieb hat mehr die Werte wie wir, das heißt, ohne die anderen jetzt, also steht mehr für Qualität, für Langlebigkeit, und was aber so die uns so die meisten Sales abgreifen, auf jeden Fall.
Was ist die größte Hürde, die ihr im Startup bisher überwunden habt?
Ja, weiß ich auch nicht mehr.
Müssen wir wohl eine neue Hürde raussuchen.
Ja, okay, gut.
Was
fällt euch denn da Schönes ein? Was habt ihr denn da? 3, 2, 1.
Also die größte Hürde, die wir hatten, war, dass wir extrem lange ausverkauft waren. Und hast du das noch?
Ja.
Okay, gut. Ja, und mit der Produktion absolut nicht hinterhergekommen sind, immer irgendwie Zeiträume verschieben mussten für die Kunden, häufig viele verärgerte Kunden und Kundinnen hatten.
Ja, ja,
und
das war wir hatten mega irgendwie Stress. 1500, 2000 offene Bestellungen teilweise, wo wir gesagt haben, ja, die Tasche kommt im Monat und im Endeffekt waren es dann irgendwie bei manchen 3 oder mehr. So.
Ja, es tat schon weh. Aber wir konnten das eigentlich ganz gut, also da ist auch vielleicht als Learning das Wichtigste, das gut kommunizieren. Kundinnen sind sehr, sehr verständnisvoll, wenn man das gut kommuniziert, wenn man wirklich ehrlich ist, wenn man es rechtzeitig macht.
Vor allem, wenn die Tasche dann ankommt oder das Produkt und die Kunden es geil finden, dann sagen sie, okay, dann hat es sich gelohnt.
Ja.
Wir haben sehr persönliche Mails immer geschrieben. Ja. Wir haben den Kunden gesagt, was das Problem ist. So, wir haben gesagt, genau das ist jetzt das Problem, deswegen dauert es länger, sorry. Und dann so hat eigentlich sehr gut geklappt.
Man könnte denken, es wäre ein Luxusproblem.
Ja,
ist es auch.
Aber es ist dann halt elementar.
So, Januar, Februar diesen Jahr Januar hatten wir das überwunden und dann Februar war direkt so, Alter, jetzt müssen wir doch mehr Taschen verkaufen. Also das ist nie geil.
Ja, ist immer.
Es könnte immer besser sein, das sagen wir häufig. Es könnte immer besser gehen, aber es ist gut, wie es ist.
Was ist die wichtigste Fähigkeit, die ihr als Mitgründer mitbringt?
Ah, die wir selber.
Okay, genau. Was ist die wichtigste Fähigkeit, die ihr habt als Gründer? Drei, zwei, eins.
Willst du sagen? Ja, ich habe bei mir so was, das Überblickende geschrieben, so die Sachen im All im Blick zu haben, dass alles funktioniert.
Ja, also ich habe bei das Wichtigste, was die wichtigste Fähigkeit ist, auch schnell im Kopf zu sein. Also das ist sowas Ähnliches, würde ich so ungefähr sagen. Also
Ja, genau. Also ich glaube,
das waren zwei sehr unterschiedliche Sachen. Hm.
Ja, also was ich häufig oder
was uns oft nachgesagt wird.
Uns wird häufig so gesagt, ja, ihr seid irgendwie, ihr wirkt schnell im Kopf. So. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man einfach Dinge schnell checkt, schnell irgendwie Lösungen findet, weil es kommen jeden Tag Probleme, jeden Tag irgendwas Neues. Schnell, einfach rational. Ich denke, komm, das und das einfach.
Vor allem schnelle Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Genau, aber halt alles im Überblick zu halten. Also sind schon zwei unterschiedliche Dinge, aber die würde ich uns beiden schon zusagen, dass wir es könnten.
Welchen einen Ratschlag würdest du jemandem geben, der darüber nachdenkt, ein Startup zu gründen? Alright, drei, zwei, eins.
Also ich habe den Tipp, den ich jungen Gründern mitgeben würde, ist, mach das Produkt richtig geil, du hast Zeit.
Oh. Mhm.
Was hast du?
Ich habe geschrieben, mach einen kleinen Anfang. Das so mit diesem kleinen Prototypen, vor allem was Leander meinte, so, also keine Ahnung, manchmal, wenn ich Leute sehe, die sagen, ich brauche erstmal hier 10.000 für das und 10.000, damit ich da erstmal irgendwie so ein Prototyp machen kann. So, das ist halt völliger Quatsch, so. Sondern das in den Fähigkeiten, die man hat, klein zu machen, sein Unternehmen zu bauen. Genau.
Ja.
Aber das Produkt ist auf jeden Fall auch das Wichtigste vom
Unternehmen. Ja, das haben wir gemerkt. Das war einfach unser Vorteil. Wir hatten 3 Jahre Zeit, das zu entwickeln. Wir mussten nicht schnell Umsätze machen und deshalb konnten wir uns auch aufs Produkt konzentrieren und davon profitiert man halt ultra lang. Also davon profitieren wir jetzt, einfach weil unser Produkt nochmal geiler ist. Und du hast Zeit, weil junge Gründer haben einfach Zeit. So. Und dann macht das Produkt geil, da musst du noch nicht
ein sehr guter Tipp,
BWL viel studieren oder irgendwas machen, sondern das kann jeder.
Ja. Also quasi einmal quasi das Produkt schlecht einen Prototypen zu machen, einen sehr minimalistischen Prototypen, aber dann halt auch sich auf das Produkt zu fokussieren und das einfach gut zu machen.
Also nicht zu denken, dass man immer total viele Sachen braucht, irgendwie, dass man erst anfangen kann, sondern einfach anzufangen, aber dann natürlich, bevor man richtig anfängt, das Produkt und vielleicht
kontinuierlich
auch noch
verbessern.
Ja, was ein guter, vielleicht noch ein guter Tipp, abseits davon, was vielleicht sich ein bisschen widersprüchlich anhört, ist möglichst spät gründen, so, auch wenn man natürlich das machen will und so und sein Startup haben will, aber wenn man halt gründet, so, dann gibt's zum einen kein Zurück mehr und es kommen Kosten auf einen zu und so. Wenn ich schon sehe bei uns die Buchhaltung, es kommt Arbeit auf einen zu, die eigentlich unnötig ist, wenn das Produkt noch nicht richtig fertig ist.
Genau, also
auf der anderen Seite, wenn man Umsätze macht, muss man auch schauen, dass das alles
korrekt ist. Genau, erst gründen, sobald die ersten Umsätze in Sicht ist. Außer man hat jetzt ein total forschungsgetriebenes Produkt, so, dann ist es vielleicht was anderes, aber genau.
Cool. Wenn du einen Tag lang CEO eines anderen Unternehmens sein könntest, welche wäre das und warum? Drei, zwei, eins.
Also ich habe, bei welchem Unternehmen ich für einen Tag am liebsten CEO wäre? Apple, natürlich.
Du? Ich habe On Running geschrieben.
Oh, spannend.
Weil, keine Ahnung, ich stelle mir das bei Apple oder Amazon oder was weiß ich, sehr abstrakt vor, wenn man so große Entscheidungen trifft. Ich habe On Running geschrieben, weil ich glaube, das ist an unserem Case nah dran. Die sind momentan, würde ich sagen, da, wo wir gerne in ein paar Jahren mal wären.
Die sitzen da oben, kannst du mal fragen.
Echt?
Also ein Teil.
Ja, genau, die haben ein geiles Produkt, die haben eine total hochwertige Marke aufgebaut, die sind online stark, die sind im Einzelhandel stark, die haben alle schon die Dinge erreicht, die wir in ein paar Jahren erreichen wollen.
Ja, und ich habe Apple, weil Apple einfach Könige in Produktdesign und Marketing sind, in Kommunikation. Es ist einfach, also ich weiß nicht wie, aber die machen halt sozusagen alles richtig, was Kommunikation und Produkte angeht. Also,
noch die letzte Frage. Was habt ihr in der Schule zum Thema Gründen gelernt? Drei, zwei, eins.
Was hast du?
Ich habe nichts gelernt.
Ich habe auch nichts gelernt. Ich habe nichts gelernt. Also, um unsere Schule in Schutz zu nehmen, ich glaube, mittlerweile hat sich das auch geändert und ich weiß das auch von den jüngeren Klassen, dass die das auf jeden Fall haben.
Was denn?
Ich glaube, also wir wurden jetzt auch von unserer alten Schule gefragt, ob wir nicht da mal einen Vortrag halten wollen, ob wir denen das noch nicht mal erzählen möchten. Also ich glaube, das kommt schon mehr, aber wir haben wirklich nichts gelernt. Also nichts, wirklich, auch nicht über Buchhaltung oder was auch immer, nichts gelernt. Und ich bin da voll, also das ist wahrscheinlich auch was ihr ja immer predigt, dass das viel, viel mehr unterstützt werden muss. Und da viel, viel mehr, also nicht, es muss nicht jeder gründen und es sollte auch nicht jeder gründen.
Aber jeder sollte mal das gesehen haben, dass die Möglichkeit gibt und in diese Denke reinkommen.
Ja.
Das ist wichtig.
Ich finde das einfach viel zu starr, dass der Lebensweg, der einem in der Schule beigebracht wird, ist viel, viel zu starr, weil es einfach nach der Schule so viele Möglichkeiten gibt. Nicht nur, es gibt zwar tausende Studiengänge, die man anfangen kann. So, kann man auch gerne machen, wenn es für einen passt, aber es gibt einfach auch viel, viel mehr. Du kannst alles Mögliche machen, du kannst bei einer NGO arbeiten, du kannst einfach eine Ausbildung anfangen, und du kannst ein Unternehmen gründen, und alles bis auf das Studium ist einfach total unterrepräsentiert, und deshalb studieren einfach so viele Leute, glaube ich auch, weil es einfach nicht offensichtlich oder nicht einem beigebracht wird.
Und es führt ja auch zu vielen Problemen gerade. Also ja. Es gibt ja überall, jeder will studieren, weil es halt als hochwertiger angesehen wird, und es ist einfach Quatsch. So, das ist das Problem. Ja.
Das würde ich doch als Abschlussworte für die heutige Folge nehmen. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart hier in der Code University in Berlin. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mal hier zu sein, auch hier den jungen Gründerinnen und Gründern und alle Leute, die es werden wollen, nochmal von eurer Story zu erzählen, von Ups und Downs auf dem Weg. Teilt die Folge natürlich sehr, sehr gerne, um keine weiteren zu verpassen, und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften, und ich hoffe, die Leute haben was draus gezogen, und wenn irgendwer Fragen an uns hat oder Tipps oder irgendwie was braucht, kann immer gerne bei uns melden.
Sehr, sehr schön.